Schlag auf Schlag ginge es jetzt, so sagte es Kanzler Merz nach dem ersten Koalitionsgipfel vergangenen Mittwoch. Was er mit der martialischen Metapher wohl beschreiben will, sind Handlungswillen und Tempo im Regierungshandeln auf dem Weg aus der Krise. Eine Krise, die sich nun schon das dritte Jahr in Folge in eine Rezession ausdrückt. Die deutsche Wirtschaft krankt, chronisch. Die Ursachen sind lange diagnostiziert. Die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts schwindet oder ist bereits verloren. Zu hohe Energiekosten, überbordende Bürokratie und zu hohe Unternehmenssteuern machen Deutschland für die Wirtschaft unattraktiv. Doch nun kommt ein weiterer Faktor hinzu und der betrifft uns alle. Wir alle arbeiteten zu wenig im internationalen Vergleich. Unsere Produktivität sei einfach zu gering. Ein Sturm der Entrüstung ist deshalb losgebrochen. Aber was sagen die Zahlen? Ist die Work-Life-Balance zu Ungunsten der Arbeit aus eben ihrem Gleichgewicht geraten? Ohne Fleiß kein Preis. Mehr Arbeit und Verzicht für den Aufschwung, so der Titel unserer Sendung. Und damit herzlich willkommen bei Unter den Linden. Und bei uns im Studio begrüße ich sehr herzlich Ines Schwertner, die Parteivorsitzende von Die Linke und Mitglied im Deutschen Bundestag. Herzlich willkommen. Und ich begrüße ebenfalls sehr herzlich Hendrik Hoppenstedt, parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag. Herr Hoppenstedt, Bundeskanzler Merz hat durchaus eine Diskussion im Lande entfacht mit seinen Äußerungen. In Deutschland werde zu wenig gearbeitet. Er hat dafür ganz schön viel Kritik kassiert, hat es auch ein Stück weit relativiert. Kann man als Kanzler keine evidenzbasierten volkswirtschaftlichen Zahlen mehr nennen, ohne dass man gescholten wird?
Es geht ja nicht darum, dass diese Aussage im Rahmen eines Vorwurfs artikuliert worden sind, sondern es geht einfach nur darum, dass wir, glaube ich, allesamt den Willen haben, dass der Wohlstand, den wir über Jahrzehnte in Deutschland hatten, eben auch in der Zukunft noch stattfinden kann. Und dazu gibt es verschiedene Faktoren, an denen wir drehen müssen. Sie haben jetzt ein paar genannt, Bürokratie, Rückbau, Energiekosten runter, aber eben auch den Arbeitsmarkt ein Stück weit wieder für die Zukunft fit machen. Und dazu gehört eben auch die Tatsache, dass wir relativ wenig im internationalen Vergleich arbeiten. Die letzten Daten betreffen das Jahr 2023. Da arbeiten wir etwas über 1000 Stunden in diesem Jahr. Wenn wir mal die Schweizer nehmen, ein sehr wohlhabendes Land, die arbeiten 200 Stunden länger, die Polen sogar 300 Stunden fast. Und insoweit ist die Diskussion berechtigt. Wir wollen aber, um das gleich zu sagen, das ja nicht per Zwang machen, sondern wir wollen es vor allem durch Anreize machen, durch Flexibilisierung der Arbeitszeiten, durch Anreize auch länger als über das gesetzliche Rentenalter hinauszuarbeiten. Das sind die Methoden, mit denen wir versuchen, wieder effizienter zu werden und auch am Ende dann mehr Wohlstand zu bekommen.
Mhm. Auf dem Wirtschaftstag hat Bundeskanzler Merz gesagt, dass mit einer Work-Life-Balance und nur 4 Tagen Arbeit in der Woche könne man den Wohlstand nicht erhalten. Ist das eine Erkenntnis, die in der Bundesregierung auch wirklich konsensfähig ist unter allen?
Das wird sich jetzt zeigen. Ich glaube schon, dass auch bei den Sozialdemokraten da eine Einsicht ist. Ich habe auch gar nichts gegen eine 4-Tage-Woche. Wenn wir sozusagen die Wochenarbeitszeit von maximal 48 Stunden dann auch erreichen. Wir können ja, wenn wir das entsprechend flexibilisieren, schon auch in einer 4-Tage-Woche viel arbeiten. Das kommt dann vielleicht auch vielen Menschen in ihrer Lebensplanung sehr entgegen. Wenn sie zum Beispiel Angehörige haben, die sie pflegen müssen oder wenn sie eine Kinderbetreuung haben, wenn sie dann an bestimmten Tagen sozusagen ausschließlich für die Arbeit reservieren können, dann können sie ja auch länger arbeiten als über die 8 Stunden hinaus. Und dann kann das doch eine Win-Win-Situation für alle sein.
Mhm. Frau Schwertner, was ist falsch am Befund des Kanzlers, dass wir zu wenig arbeiten und wir unseren Wohlstand nur erhalten können, wenn wir mehr arbeiten?
Ja, ich muss gleich schon mal in die Studie korrigieren, die Sie da genannt haben, dass die Deutschen weniger arbeiten würden. Die Studie wird gern zitiert, auch von der CDU, um eben zu sagen, dass wir weniger Stunden hier arbeiten würden. Das betrifft aber, wenn man die Beschäftigtenzahl anschaut, werden diese Zahlen nach unten gezogen, weil eben sehr viele in Teilzeit beschäftigt sind. Das betrifft besonders viele Frauen. Wir wissen, dass viele Frauen nicht arbeiten gehen können, weil sie sich eben noch um die Kinder kümmern. Das heißt, das ist erstens ein Punkt, wo man über die Ganztagsbetreuung nachdenken muss, auch das Recht für Frauen auf Vollzeit. Dann würde man auch diese Arbeitsstunden erhöhen. Wenn man die Zahlen pro Einwohner anschaut und eben nicht pro Beschäftigter, dann gleichen die sich in Westeuropa total an. Also ich will einfach mit diesem Mythos erstmal aufräumen, wir werden viel weniger arbeiten. Wir sind auch ein sehr produktives Land, zum Glück, und wir sollten vielleicht lieber produktiver werden, anstatt noch mehr zu arbeiten. Also das wäre sowieso unser Ansatz zu sagen, lieber mehr investieren in eine produktivere Wirtschaft und dann lieber Arbeit umverteilen. Denn für die meisten Menschen ist ja nicht das Problem, dass sie ihre Work-Life-Balance nicht ganz gut auseinanderhalten können, sondern dass sie eine Work-Work-Balance haben, in dem eben vor allem Frauen eben arbeiten und dann noch zu Hause arbeiten, sich um die Kinder kümmern oder um pflegende Angehörige, wie sie sagen. Und schon jetzt ist es möglich, die Wochenarbeitszeit flexibel zu gestalten. Also schon im jetzigen rechtlichen Rahmen wäre es absolut möglich, das, was Sie beschreiben, Stunden auszugleichen. Was Sie aber trotzdem jetzt machen wollen, ist die Wochenarbeitszeit weiter zu flexibilisieren und eben den 8-Stunden-Tag abzuschaffen. Und das wäre wirklich ein Dammbruch, weil das ein hart erkämpftes Recht ist, was auch zu Recht erkämpft wurde, weil ab der 8. Arbeitsstunde, in der 9., 10. sich die Arbeitsunfälle sehr stark erhöhen, weil es wirklich gefährlicher wird, länger zu arbeiten. Man ist unkonzentrierter. Das können Kinder, Krankenschwestern und alle, die wirklich über diese 8 Stunden schon arbeiten müssen, bestätigen. Das heißt, sie erhöhen damit die Gefahr von Arbeitsunfällen und niemandem ist damit geholfen. Die Flexibilität ist jetzt schon gegeben.
Bleiben wir mal ein bisschen bei der Flexibilisierung. Was bringt das denn überhaupt?
Einfach die Möglichkeit, dass ich zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Kind zu betreuen habe, das machen gelegentlich übrigens auch Gott sei Dank Männer, dass ich dann die Möglichkeit habe, an einem Tag, oder wenn ich sage, ich habe jetzt das Kind an 2 Tagen in einer langfristig guten Kinderbetreuung, weil meinetwegen die Kita da bis 19 Uhr oder 18 Uhr geöffnet hat oder weil vielleicht die Schwiegereltern mit aushelfen, dass ich dann eben sagen kann, ich arbeite länger als 8 Stunden an einem Tag. Und ich würde auch übrigens nicht sagen, dass es ein hart erkämpftes Recht ist. Also wenn wir jede Flexibilisierungsveränderung jetzt gleich sozusagen klassenkämpferisch koppeln an irgendwelche Tarifverträge, die es mal gegeben hat oder Tarifkämpfe, wird es auch schwierig. So, ich glaube einfach, die Flexibilität, die ja auch freiwillig sein soll, ermöglicht es Menschen, mehr in ihrer Lebensrealität sich sozusagen dem Thema Arbeit zu nähern. Und wir brauchen, wenn wir unseren Wohlstand halten wollen, insgesamt mehr berufstätige Menschen und Menschen, die, wenn sie schon auch in der Teilzeitquote sind, die auch, wenn es irgendwie geht, erhöht. Nur so kriegen wir das hin, dass wir unsere Sozialversicherungs...
Dann müssen Sie eben die Ganztagsangebote ausbauen, damit das
auch
möglich ist.
Da sind wir total einig. Wir brauchen bessere Kinderbetreuung und bessere Ganztagsangebote. Da arbeiten wir auch dran. Es ist ja keine Aufgabe, die von heute auf morgen erledigt ist, aber da gab es schon große Fortschritte und wir werden trotzdem auch daran arbeiten müssen, dass es weitere Fortschritte gibt. Da sind wir gar nicht auseinander.
Aber führt das nicht auch dazu, eine höhere Flexibilisierung in der Woche, dass der ein oder andere Arbeitgeber sagt, ach, jetzt arbeitest du eben einfach mal 14 Stunden, weil ich brauche dich da jetzt?
Nein, das ist sowieso nicht zulässig, wenn ich Sie da unterbrechen darf. Also es gibt ja einen EU-rechtlichen Rahmen. Dazu gehört eben, dass man mindestens, ich glaube maximal 12 Stunden arbeiten. Ich weiß es nicht
ganz, aber
in den Dreh, dann brauche ich wieder 11 Stunden Ruhe. Also so, und wir wollen ja an den 48 Wochenstunden nicht rütteln, um das ganz klar zu sagen, ja. Aber es kann eben für Menschen manchmal einfacher sein, ihre Arbeitszeiten zu erhöhen, wenn es denn mehr Flexibilität gäbe. Und die wollen wir schaffen.
Aber wie gesagt, eine Stunde länger bleiben und dafür eine Stunde früher gehen, um das Kind abzuholen, das geht auch jetzt schon innerhalb der gesetzlichen Rahmen. Also
aber nicht über die
8 Stunden hinaus. Das, was Sie machen, ist doch aber ein krasser Populismus oder auch eine Form von Kulturkampf, in dem Sie den Leuten sagen, sie arbeiten zu wenig. Und das stimmt einfach nicht. Das geht an den Realitäten der Leute vorbei, die sagen, wir arbeiten doch schon total viel. Und wenn Sie dann noch am Rentenalter weiterschrauben und sagen, auch Rentner müssen arbeiten gehen, wie das Carsten Lindemann tut.
Da kommen wir noch später dazu.
Aber dann die ganze Suggestion von Herrn Merz ist doch, jetzt müssen sich mal alle anstrengen und noch mehr Stunden arbeiten. Und das stimmt einfach nicht. Das wird das Wirtschaftswachstum so nicht ankurbeln und das macht die Leute krank.
Aber Entschuldigung, jetzt mal die Gegenrede. Ihre Suggestion ist doch, dass man im Grunde genommen durch weniger Arbeit bei am besten noch vollen Lohnausgleich, trotz einer demografischen Entwicklung, die ja so ist, wie sie ist, wir unseren Wohlstand aufrechterhalten können. Wir müssen uns, glaube ich, jetzt entscheiden, was wollen wir? Wollen wir sagen, wir möchten diesen Wohlstand, den wir über Jahrzehnte aufgebaut haben, erhalten? Dann müssen wir eben auch ein paar Dinge flexibilisieren. Oder wollen wir genauso weitermachen wie bisher? Und dann werden wir eben nicht 3 Jahre Stagnation haben, so wie in den letzten 3 Jahren, sondern dann wird das so weitergehen. Und die demografische Entwicklung wird ihr Übriges tun. Und dann werden wir zu einem Absteigerland. Und das möchte ich ausdrücklich nicht.
Mhm. Frau Schwerner, die IG Metall hat ja so ein bisschen die Arbeitnehmer auch damit geködert, dass sie sagt, wir brauchen eigentlich nur noch eine 4-Tage-Woche und das bei vollem Lohnausgleich. Inzwischen ist die IG Metall aber von dieser Forderung auch abgewichen und sagt, nee, das können wir im Moment überhaupt gar nicht durchsetzen. Ist das ein Ergebnis schon dieser Kontroverse, die es da jetzt gibt?
Ja, das ist vor allem eben ein Ergebnis der Krise in der Industrie und in der Metallindustrie. Und gerade in so einer Phase, und da sind wir immer an der Seite auch der Gewerkschaften, zu sagen, wir kämpfen dort, wo die Beschäftigten für ihre Rechte einstehen. Und wenn das in der Industrie geht, es gerade darum, Arbeitsplätze zu sichern. Also Tausende sind gefährdet bei ThyssenKrupp, gerade in der Automobilindustrie. Das heißt, da geht es um die Standortsicherung, da geht es auch um eine Jobgarantie für die Beschäftigten. Da sehe ich auch ein, dass es jetzt nicht das erste Ziel ist, die Arbeitszeit zu verkürzen. Und wenn, wird die Vier-Tage-Woche wie in der Stahlindustrie oft dadurch eingeführt, um Arbeitsplätze zu erhalten. Also ist ein Defensivkampf eigentlich. Also das heißt, die Vier-Tage-Woche ist nicht überall gleich das Mittel der Wahl. Und trotzdem kann es andere Berufszweige geben, wo das durchaus schon möglich ist und auch gut ist, weil es die Menschen produktiver und gesünder macht. Aber das ist gerade in der Industrie um was ganz anderes geht, nämlich um wirklich Millionen, milliardenfach Investitionen, um die Industrie wieder fit zu machen, um sie zu retten. Deswegen sagt die IG Metall ja eben auch, hohe Investitionen in die Industrie, um das wieder anzukurbeln und das, um die Arbeitsplätze zu sichern.
Die investieren aber nur, wenn alle Faktoren stimmen, eben auch die Lohnkosten. Und wenn man sich die Standortsicherung dann auch in Stichwort Flexibilisierung anschaut, kommt das eigentlich von den Arbeitgebern, dieser Wunsch nach mehr Flexibilisierung?
Wenn ich jetzt in meinen Wahlkreis in Betriebe gehe, auch in kleinere mittelständische Betriebe, dann sind es doch immer die gleichen Themen, die sozusagen für die eine echte Last sind. Das ist das Thema Fachkräftemangel, das ist das Thema überbordende Bürokratie. Man kann eigentlich den ganzen Tag nur am Schreibtisch sitzen und Formulare ausfüllen, anstatt sich seiner Produktion zu widmen. Das ist aber auch das Thema hohe Unternehmenssteuern und Ähnliches. Und das ist jetzt nicht mit einer Säule getan, dass wenn man da was verändert, dann sozusagen unsere Probleme von heute auf morgen weg sind, sondern das ist eine konzertierte Aktion, die alle Bereiche umfassen muss. Und niemand will weniger Löhne, also wir schon mal gar nicht. Wir wollen, dass die Menschen so viel verdienen, wie es irgendwie geht. Nur es muss eben auch unternehmerisch darstellbar sein, denn am Ende müssen die Unternehmer ihre Produkte verkaufen. Wir leben auf einem globalen Weltmarkt und da brauchen wir eben auch wettbewerbsfähige Produktpreise. Und die kann ich nur dann halten, wenn ich auch Lohnkosten habe, die am Ende noch, die sind sowieso hoch. Und das sollen sie auch, weil es hier eine tolle Arbeitskultur gibt. Aber das wird nur dann möglich sein, wenn am Ende sozusagen alles in einer Balance ist. Und da müssen wir dran arbeiten.
Wenn wir uns jetzt die Diskussion dabei anschauen, hat man den Eindruck, dass es vor allen Dingen die sozialpolitischen Themen sind, die im Moment auf der Agenda stehen. Also wir sprechen über die Flexibilisierung von Arbeitszeit, wir sprechen über Mindestlohn, wir sprechen über Rente und all diese ganzen Dinge, sogar gar die Krankenkassen. Das sind vor allen Dingen sozialpolitische Themen, über die wir sprechen. Aber eigentlich geht es ja darum, eine ökonomische Zeit Wende herbeizuführen. Die anderen Themen treten da aber in den Hintergrund.
Wir werden, wenn Sie über Krankenkassen und Rentenbeiträge und Ähnliches oder Pflegeversicherung reden, werden wir nur dann bei der demografischen Entwicklung, ich sage es jetzt nochmal, die wir haben, über die Runden kommen, wenn wir es schaffen, insgesamt mehr Menschen in Arbeit zu kriegen, die dann auch ihrerseits Steuern bezahlen und auch Sozialversicherungsbeiträge bezahlen. Und da komme ich nochmal zu Ihnen zurück. Das Thema Teilzeit, da haben Sie ja auch nicht Unrecht, das will ich auch ausdrücklich nicht bestreiten, ist natürlich ein ganz wichtiges. Wir müssen versuchen, die Menschen, die in Teilzeit sind, durch freiwillige Anreize dazu zu kriegen, dass sie mehr arbeiten. Kriegen sie auch mehr Lohn. Also es ist ja auch durchaus in ihrem eigenen Interesse. Und dass wir bei der Rente flexibler werden. Also wir wollen das ja gar nicht mit Zwang machen und mit der großen Moralkeule, sondern wir wollen, dass wir ein Angebot schaffen, wo Menschen sozusagen aus freien Stücken heraus sagen, jawohl, wir arbeiten mehr, weil es sich für uns lohnt und weil es jetzt Sinn macht.
Fehlt es auch ein Stück weit an Mut, den Menschen zu sagen, dass sich ihr Mindset und ihre Gedankenwelt so ein bisschen verändern muss, dass wir tatsächlich wieder leistungsbereiter werden müssen, um den Standort zu retten und auch die Wettbewerbsfähigkeit hochzuhalten?
Ich glaube, ehrlich gesagt, das ist eine Kampagne auch sowohl der arbeitgebernahen Institute, aber auch von konservativer Seite eben die ganze Schuld dieser Wirtschaftskrise jetzt bei den arbeitenden Menschen ablasten zu wollen, die übrigens eben schon sehr, sehr viel arbeiten und sich auch zum Teil schon kaputt arbeiten. Sie haben gerade jetzt die Löhne so hoch gelobt. Wir haben in Deutschland immer noch einen der größten Niedriglohnsektoren. Das heißt, es gibt viele Menschen, die arbeiten wirklich für einen minimalen Lohn, für den Mindestlohn, das führt, wenn man 40 Jahre Mindestlohn arbeitet, immer noch zu Altersarmut. Also das ist kein Lohn, von dem man wirklich gut leben kann. Und wir haben jetzt noch nicht die EU-Richtlinie, die Mindestlohnrichtlinie bei uns eingeführt. Also es ist ja schön, dass Sie bei der Arbeitszeit das EU-Recht so toll finden, aber beim Mindestlohn lässt man sich Zeit. Und das sorgt bei vielen natürlich auch dafür, dass sie sich fragen, ich habe ein oder zwei Jobs, um über die Runden zu kommen, oder ich habe einen Job und muss noch mit Bürgergeld aufstocken. Das ist für Millionen von Menschen kein Zustand und auch kein Zustand, 40 Jahre auf dem Bau zu arbeiten oder länger. Und wer diesen Menschen dann auch noch sagt, ihr müsst jetzt auch noch länger arbeiten für den Wohlstand dieses Landes und ihr müsst vielleicht auch noch den Gürtel enger schnallen, ihr hattet bisher noch nicht den richtigen Spirit, das ist für die Leute total die Backpfeife. Und wenn dann Carsten Dinnemann, ich komme jetzt nochmal auf die Rente, ich weiß, wir kommen gleich dazu, gehört ja alles zu einem großen Paket, in dem man einfach wirklich den Menschen, die den Laden hier am Laufen halten, auch während der Pandemie, total viel an den Stellen gearbeitet haben, wo sie wirklich an ihre Grenzen gegangen sind. Wenn man denen jetzt nach den Jahren auch noch sagt, Jahre von Reallohnverlusten, ihr habt zu wenig gearbeitet, das ist einfach Hohn.
Also ich meine, das Traurige an der Politik ist ja immer, sie können Anklagen, Dinge beschreiben, aber dann muss man ja auch eine Alternative liefern. Hm. Und die Alternative in dem Fall wäre ja, ich erhöhe flächendeckend die Löhne, ob jetzt freiwillig oder mit Mindestlohn, kann man jetzt dahingestellt sein lassen. Aber nehmen wir mal Ihr Beispiel, wahrscheinlich, ich glaube, 15 oder 17 Euro. Ich weiß nicht, was Sie da fordern. Das ist ja jedes Jahr auch irgendwie ein bisschen mehr.
Kommen wir gleich auch noch zu.
Steigt mit der Inflationsrate.
Bleiben Sie ruhig mal bei den Löhnen generell.
Am Ende des Tages brauche ich als Unternehmen, was ein Produkt herstellt, mit dann sehr viel höheren Löhnen, auch noch jemanden, der das Produkt kauft. Und ich sage es nochmal, wir leben in einer globalisierten Marktwirtschaft oder Weltwirtschaft. Und am Ende ist meine große Sorge, und das haben ja die 2000er Jahre ziemlich eindrücklich auch belegt, dass wir am Ende mit unseren Produkten weder in Deutschland noch in Europa noch sonst wo in der Welt wettbewerbsfähig sind. Und deswegen ist es aus meiner Perspektive die traurige Wahrheit. Ich will natürlich auch nicht, dass jemand aufstockt mit Bürgergeld. Aber es ist die allemal bessere Variante, das zu tun, als gleich in die Arbeitslosigkeit zu verfallen, was nämlich dann sozusagen die Konsequenz wäre, wenn die Löhne so hoch sind, dass das Produkt nicht mehr verkaufbar ist. So, und deswegen ist das zwar nicht gut, aber es ist die bessere Lösung. So, und dafür werbe ich.
Sie haben meine Frage eigentlich fast beantwortet, die ich Ihnen damit stellen würde. Der Faktor Arbeit ist für die Industrie ein ganz wichtiger, für die Wirtschaft einfach. Deshalb, weil sie natürlich wettbewerbsfähig sein müssen. Deutschland ist ein Hochlohnland, keine Frage. Wenn man sich das anschaut, ist es in der Vergangenheit eigentlich immer so gewesen, dass die Wirtschaftsfähigkeit und die Wettbewerbsfähigkeit durch die Innovation aufgefangen wurde. Deutschland war sehr innovativ, richtig, in all seinen Produkten, das produziert hat. Ist das verloren gegangen und kriegen wir das wieder hin?
Wir bringen jetzt gerade am Mittwoch, also jetzt übermorgen, ein Paket auf den Weg, was die Bundesregierung jetzt beschließen wird. Da wird zum Beispiel auch noch mal die Forschungsförderung steuerlich begünstigt. Also wir sind nach wie vor sehr gut in Innovationsfragen. Wir machen da als Staat eine tolle Grundlagenforschung, die wir finanzieren. Und es kommen super Produkte am Ende des Tages raus. Aber es ändert nichts daran, dass wir ein Hochlohnland sind. Daran will ich auch explizit nichts ändern. Aber was mir echte Sorgen bereitet, sind im Augenblick die Sozialversicherungsbeiträge, die ja nicht nur die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zahlen müssen und die damit weniger Netto vom Brutto am Ende des Tages haben, sondern die andere Hälfte zahlen ja die Unternehmen. Mhm. Und wir hatten mal eine Grenze in der vorletzten Wahlperiode, als wir noch regiert haben, von 40%, dass wir also 40% Marke nicht reißen. Die ist inzwischen schon, ich glaube, bei 42%. So, und das schafft im Grunde genommen eine Situation, die dazu führt, dass wir an Wettbewerbsfähigkeit international verlieren werden. Und deswegen brauchen wir bei den Löhnen, aber vor allen Dingen auch bei den Sozialversicherungsbeiträgen jetzt eine Lösung, dass es nicht alles kontinuierlich immer nur steigt. Sonst werden wir auf die schiefe Bahn geraten. Und am Ende bleibt die These, die beste Sozialpolitik ist die, dass man Arbeitsplätze schafft. Dann hat man sozusagen schon mal das Gros geschafft. Und da müssen wir wieder hin.
Wir kommen ja gerade aus einer Phase der Hochinflation. Deshalb die Forderungen der Gewerkschaften ja auch entsprechend hoch. Wir hören aber gerade, dass das auch kontraproduktiv für den Standort ist. Wie lässt sich das verhindern? Wie kann man dem begegnen?
Naja, also Sie haben ja schon genannt, dass es mehrere Mechanismen gibt, auch so einer Inflation zu begegnen. Und ich meine, man hätte da auch, und das eine sind Lohnforderungen der Gewerkschaften, die wir unterstützen, aber natürlich hätte man auch trotzdem breite Teile der Bevölkerung entlasten können und entlasten müssen. Das würde auch immer noch, auch heute noch, auch nach der Inflation, die Wirtschaft, die Binnennachfrage viel, viel besser ankurbeln als diese Unternehmensgeschenke, die jetzt gerade verteilt werden, weil eben gerade die mittleren und unteren Einkommen am meisten gelitten haben in den letzten Jahren und halt jetzt einfach überhaupt denen an Kaufkraft fehlt. Also das könnte man wirklich sehr leicht tun. Wir haben auch vorgeschlagen, die Mehrwertsteuer zu streichen, wo man wirklich schnell in der Breite für Entlastung sorgt und dafür sorgt, dass einfach mehr wieder konsumiert wird. Das heißt, auch so kann man relativ kurzfristig nicht nur die Menschen entlasten, sondern eben auch die Wirtschaft ankurbeln. Und eben langfristig muss man in die Industrie. Ich bin noch nicht so alt, aber ich bin schon so alt, dass ich schon weiß, dass die CDU schon immer auch Champions haben wollte und aktive Industriepolitik. Schon Peter Altmaier wollte das vor über 10, 15 Jahren. Und es ist aber nichts passiert. Die Industrie ist jetzt in einer der größten Krisen. Und das liegt nicht daran, dass die Mitarbeiter bei VW nicht fleißig waren, sondern das liegt eben daran, dass das deutsche Modell, was darauf basierte, günstige Arbeitskraft, günstiges Gas aus Russland, große Exporte, dass das so nicht mehr funktioniert, aus verschiedensten Gründen, wie wir alle wissen, und dass wir jetzt also ein neues Wirtschaftsmodell brauchen. Und das wird nicht allein durch den Mechanismus, wie Sie sich den vorstellen, an der Arbeit zu sparen oder an den Sozialausgaben zu sparen. Das wird allein dadurch nicht möglich sein.
Arbeit sparen, da komme ich nochmal drauf zurück. Oppenstedt, einerseits verlangt man Lohndisziplin von den Arbeitnehmern, um den Standort eben zu retten. Gleichzeitig spricht man über Steuererleichterungen für Unternehmen. Wie kann man das vermitteln?
Also nochmal, wir sind ein Hochlohnland und ich halte das angesichts der Produktivität, die wir haben, nach wie vor für ausdrücklich richtig. Und ich habe nun einen VW-Standort bei mir im Wahlkreis und ich kann Ihnen jedenfalls sagen, die wurden immer schon gut bezahlt und zwar richtigerweise, weil sie auch extrem gute Produkte bauen. Und insoweit kann ich jetzt Ihre Vorwürfe, dass da irgendwie die Arbeiterschaft, um mal in ihrem möglicherweise Vokabular zu bauen, jetzt besonders irgendwie hätte federn lassen müssen in den letzten Jahren und Jahrzehnten nicht teilen.
Es gab reale Verluste in den letzten Jahren.
So, und jetzt haben wir eine Inflation gehabt, die ist getrieben gewesen, insbesondere durch den russischen Angriffskrieg, die Putin verursacht hat. Und was dazu geführt hat, dass wir auch bei unserem Gas und bei unserer Energie eben drastische Steigerungen haben. Das hat natürlich die Produktion auch sehr stark betroffen. Und deswegen sage ich, es ist ja nicht der eine Faktor nur der Lohn, der teuer ist, sondern es sind die Energiepreise, die stark gestiegen sind. Es ist die Bürokratie, die inzwischen Urwüchse treibt und dazu führt, dass viele Unternehmen eben auch extra Mitarbeiter einstellen müssen, die sich nur mit bürokratischen Erfordernissen rumschlagen müssen. Das ist ja alles nicht produktiv. Und deswegen müssen wir in all diesen Bereichen es hinkriegen, dass wir eine Wende hinbekommen. Und es geht nicht darum, dass wir Menschen weniger Lohn zahlen wollen, sondern wir wollen, dass sie mehr kriegen im Zweifelsfalle. Aber wir brauchen Unternehmensrahmenbedingungen, die wieder passen. Und jetzt sage ich mal einfach nur, international ist es halt so, dass die Unternehmensbesteuerung, die wir haben, einen absoluten Höchststand hat. Alle unsere westlichen Industriepartner, insbesondere aber auch die USA, sind wesentlich, wesentlich günstiger, was die Besteuerung betrifft. Und wir wollen jetzt kein Lohndumping hier betreiben oder kein Steuerniedrigland werden oder eine Steueroase gar, sondern ich werbe ja nur dafür, dass wir jetzt in moderaten Schritten auch in dem Bereich Unternehmensbesteuerung, und da wird, wie gesagt, am Mittwoch das Kabinett was auf den Weg bringen, wieder ein bisschen sozusagen das Normalmaß erreichen. Dazu gehört der Investitionsbooster, gegen den Sie eigentlich nichts haben könnten oder dürften, weil er dazu führt, dass Unternehmen einfach durch eine sehr gute steuerliche Abschreibungsmöglichkeit jetzt einfach zusätzlich investieren sollen. Und dazu gehört dann ab 2028, dass sozusagen auf 5 Jahre lang die Körperschaftssteuer, also das ist die Einkommensteuer der russischen Personen, um jeweils 1 Prozentpunkt pro Jahr abgesenkt wird von 15% auf 10%. Mhm. Und so hoffen wir, dass wir wieder international wettbewerbsfähiger werden.
Wenn Sie das alles aufzählen, kriegt man aber trotzdem den Verdacht, wenn wir vor allen Dingen da nochmal auf den Anfang der Sendung blicken, dass der Arbeitnehmer einen Großteil dieser Dinge zu stemmen hat.
Wie kommen Sie darauf?
Nun, weil der Arbeitnehmer...
Aber wo ist jetzt der Nachteil des Arbeitnehmers, wenn am Ende des Tages ein Unternehmen etwas weniger Steuern bezahlt? Ich würde sagen, es ist ein großer Vorteil für den Arbeitnehmer und für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, weil die Unternehmen wieder mehr Flexibilität bekommen, vielleicht auch mehr wieder Lust verspüren, Menschen einzustellen und zusätzliche Arbeitsplätze zu schaffen.
Aber trotzdem steht ja der Vorwurf im Raum, nicht genug zu arbeiten und nicht produktiv genug zu sein.
Das ist doch kein Vorwurf, das ist eine empirische Feststellung, die wir so. Jetzt haben Sie gesagt, das liegt an der hohen Teilzeitquote, das ist nicht von Hand zu weisen. Und deswegen sagen wir, wir brauchen am Ende des Tages mehr Menschen in Arbeit. Und nur so können wir dem demografischen Faktor in irgendeiner Form vernünftig begegnen, wenn wir keine signifikanten Wohlstandsverluste hinnehmen. Und deswegen ist es ja kein Vorwurf, sondern es ist einfach eine Feststellung. Und wir wollen durch freiwillige Anreize, ich sage das jetzt nochmal, durch freiwillige Anreize Menschen dazu bewegen, mehr zu arbeiten, als sie das im Augenblick tun.
Mhm. Naja, Friedrich Merz hat schon gesagt, dass die Work-Life-Balance aus dem Gleichgewicht geraten ist. Aber
also bei Millionen von Menschen ganz sicher nicht. Es mag auch Leute geben, da ist das so. Aber das so pauschaliert jetzt hier in den Raum zu stellen, finde ich schwierig. Ich glaube, wir sind unterm Strich ein sehr fleißiges Volk. Und wenn man sich betrachtet, wie viele Menschen noch Angehörige zu pflegen haben oder Kinder zu betreuen haben, dann ist das ja auch eine riesige zusätzliche Belastung. Und wir müssen einfach nur gucken, dass wir durch staatliche Rahmenbedingungen es hinbekommen, dass wir trotzdem die Arbeitsproduktivität steigern.
Es gibt ja noch andere Vorschläge, die Produktivität gegebenenfalls auch zu steigern, zum Beispiel durch die Streichung eines Feiertages, wobei das in den Ländern ja sehr unterschiedlich geregelt ist. Bayern hat mit, glaube ich, 14 Feiertagen oder 14.
Wahnsinn.
Die höchste Zahl in Berlin mit 9, mit am wenigsten. Im Osten sind noch manche Länder, die vielleicht sogar noch weniger haben. Aber trotzdem, die Streichung eines Feiertages steht ja immer mal wieder im Raum. Hat es ja auch schon mal gegeben für die Pflegeversicherung. Ist der Buß- und Bettag, glaube ich, abgeschafft worden. Aber das bringt ja durchaus einiges. Wäre das nicht eine Möglichkeit, nochmal die Produktivität zu steigern, ohne dass es wirklich wehtut?
Ja, also es tut eben schon bei vielen Leuten weh. Ich glaube, viele haben das jetzt sehr genossen, dass sie jetzt mal ein verlängertes Wochenende hatten und auch mal einen Brückentag hatten und eben auch mal die Zeit hatten, sich wieder zu erholen. Dass das ungleich ist zwischen den Bundesländern, ist das eine, aber wir kämpfen als Linke sogar noch für mehr Feiertage, weil wir eben sagen, eigentlich müsste es mehr Zeit für diese Ruhepausen geben und eine Angleichung auch der Bundesländer. Und ich glaube, dass auch hier diese Ersparnis total eine Mehr ist, zu glauben, durch die Streichung eines Feiertages würde die Krise, in der wir stecken, diese Wirtschaftskrise, in der wir stecken, dadurch gelöst werden. Und das ist halt die Vorschläge, die man hört, sind alle auf dem Rücken der Beschäftigten. Ich höre keinen Vorschlag, der sagt zum Beispiel, die Vermögenden könnten sich beteiligen und vielleicht einfach mehr Steuern zahlen. Das habe ich jetzt von Ihnen auch noch nicht gehört. Es sollen sich diejenigen beteiligen, die sowieso schon die letzten Jahrzehnte sich die ganze Zeit am Wohlstand beteiligt hatten, aber am wenigsten davon hatten. Also diejenigen, die 40 Jahre lang gearbeitet haben, die trotzdem in eine Armutsrente gehen, die fragen sich natürlich schon, okay, ich habe jetzt die ganze Zeit gearbeitet und jetzt soll noch ein Feiertag gestrichen werden. Was ist das für ein Dank? Also das ist, ich glaube, es ist ökonomisch komplett sinnlos. Es steht in keinem Verhältnis, wie viel da an Ersparnis für den Wohlstand gebracht werden würde. Investitionen in die Produktivität wären wirklich viel, viel sinnvoller, dass wir ein hochtechnologisiertes Land sind. Also die Investitionen, die man nicht nur in Infrastruktur vergessen hat, sondern auch in Bildung, Wissenschaft, in Forschung, das ist ja nicht erst seit gestern. Wir leisten uns ein Bildungssystem, was überhaupt gar nicht in der Lage ist, so eine Wissensgesellschaft nach vorne oder an den ersten Platz zu bringen. Das heißt, das sind so langfristige Investitionen, die wir tätigen müssten, um überhaupt irgendeine Form von Wirtschaftsmodell wieder zu haben, das tragfähig ist. Stattdessen kommen wir mit solchen populistischen Vorschlägen wie halt einen Feiertag streichen, als ob das das Problem lösen würde.
Wie ist denn da der letzte Stand?
Also meine Partei hat ja keinen Vorschlag gemacht, jetzt einen Feiertag zu streichen, oder? Es ist grob was an mir vorbeigegangen. Ja. Ich finde eigentlich, die Debatte ist jetzt nicht verboten. Also wir leben...
Kommt ja von Seiten der Arbeitgeber, glaube ich, ne?
Wir leben jetzt in einer Welt, wo leider, also das nehme ich mit ausdrücklichem Bedauern zur Kenntnis, die Säkularisierung um sich greift. Also Wer geht noch in die Kirche? Und wir haben das ganze Jahr über sehr, sehr viele kirchliche Feiertage. Ich möchte jetzt ausdrücklich keinen streichen. Aber ich finde, die Debatte über Feiertage ist jetzt nicht sakrosant. Also die Dänen haben es auch gerade gemacht und leben ja offensichtlich als Völkchen auch noch. Ich sage ja nur, irgendwo müssen wir ansetzen. Und die Investitionen, die Sie jetzt fordern, die tätigen wir. Wir haben jetzt einen Investitionsvermögen von 500 Milliarden Euro aufgesetzt in dieser großen Koalition. Wir haben das Grundgesetz dafür geändert und am Ende des Tages, glaube ich, kann da was sehr Gutes für unser Land erwachsen. Und neben all der dann besseren Infrastruktur, die wir haben werden, und zwar nicht nur Gleise und Autobahnen und was weiß ich, sondern natürlich auch im Bereich Soziales mit Kindertagesstätten und Ähnlichem, ist das natürlich auch ein großes Investitionsprogramm für unsere Unternehmen und damit auch für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die dann wieder eine lange Zeit eine sichere Perspektive auf einen Arbeitsplatz haben. Das ist doch etwas, was wir nur alle begrüßen können. Und der letzte Punkt zu Ihrem Thema, die Vermögenden sollten sich auch beteiligen. wäre ja schon mal die Frage, was ist ein Vermögender? Also der Spitzensteuersatz, glaube ich, beginnt jetzt bei Unverheirateten bei 66.000 Euro im Jahr. Ist das jetzt schon der Vermögende? Und wenn ja, wenn der jetzt einen Feiertag gestrichen kriegen würde, dann würde der sich ja genauso beteiligen wie jemand, der nur 40.000 verdient. Also die Debatte gerät ganz schnell auf die schiefe Bahn.
Ich spreche über 800.000 Menschen, die allein von ihrem Vermögen leben können in Deutschland. Das sind zum Teil Millionäre, aber auch Milliardäre.
Es gibt, ja, aber auch die arbeiten.
Es gibt auch weltweit viele Länder mit einer Vermögenssteuer. Deutschland hat sie dezidiert.
Wir haben sie auch
ausgesetzt. Sie wissen
das. Ich will nur sagen, die mehr, dass nur weil ich zu den Besserverdienenden gehöre, ich automatisch nicht mehr arbeite, die ist ehrlicherweise nicht richtig.
Ich spreche von Millionären, die dann nicht, auch wenn Friedrich Merz das anders sieht, die gehören dann nicht zur Mittelschicht in meiner Wahrnehmung, sondern wirklich 800.000, die von ihrem Vermögen allein leben können, die gehen nicht arbeiten. Und das sind einfach trotzdem Menschen, die können mit einer Vermögenssteuer sich daran beteiligen.
Aber Steuern zahlen sie auch.
Die zahlen natürlich Steuern und trotzdem leisten sie nicht ihren den Beitrag zum gesellschaftlichen Wohlstand, indem sie einen größeren Teil dessen abgeben könnten.
Das also ich finde, die Steuern, die zahlen, und wenn Sie sich mal angucken, wie das Steuereinkommen sich verteilt,
Sie wissen dann aber, Sie wissen genau, sehr, dass anteilig Beitrag. Kleinere Einkommen trotzdem auch anteilig mehr Steuern zahlen im Verhältnis zu ihrem Einkommen und zu ihrem Steuersatz. Sie wissen, dass große Vermögen, die Top 5%, zahlen sehr, sehr wenig Steuern. Wir zahlen viel, viel mehr Steuern auf Arbeit als zum Beispiel als auf Vermögen. Das ist auch ein großer Mythos in Deutschland. Und das wieder einzuführen würde viel mehr bringen, als einen Feiertag zu streichen. Insofern sage ich, vielleicht kürzen wir bei denen,
aber ist das, denen ist das wirklich gar nicht stört. Die Systemfrage, die Sie da auch ein Stück weit stellen, die Sie auf dem Parteitag auch gestellt haben, ob der Kapitalismus dann noch richtig ist?
Ja, zumindest sozusagen ist es ein Wirtschaftssystem, das den Menschen wirklich dient. Also ist es ein System, wenn wir alles am Profit ausrichten, Gesundheit, Bildung, auch die Wohnungsfrage, wenn wir alles dem Profit unterstellen, dann glaube ich, ist das ein Problem. Ja. Und dass wir diese Bereiche davon befreien sollten, von der Profitlogik, das ist unsere Überzeugung. Und das bedeutet dann eben auch mehr öffentliche Investitionen und auch mehr kommunalen, sozialen Wohnungsbau in öffentlicher Hand, um eben zum Beispiel nicht zuzulassen, dass nur einige wenige den Mietmarkt so bestimmen können. Das nur als ein Beispiel, aber eben das gilt für die Krankenhäuser genauso. Die sollten nicht profitorientiert arbeiten müssen, weil Gesundheit keine Ware ist. Das ist, glaube ich, etwas, da würden wahrscheinlich sogar einige Katholiken mir zustimmen, dass sie sagen, dass der Mensch und dass die Gesundheit und dass Bildung und Wohnen keine Ware sein sollte. Und nach dem Grundsatz, finde ich, kann man immer noch ausgehen und sagen, dafür muss man aber dann eben investieren. Und dann muss der Staat eben auch Geld in die Hand nehmen und sagen, das wollen wir eigentlich, dass jedes Kind zum Beispiel bis 16 Uhr zur Schule gehen kann und ein Mittagessen bekommt. Wenn wir das wollen, dann können auch die Mütter arbeiten gehen, dann müssen wir dafür aber auch Geld in die Hand nehmen.
Klingt nach Systemüberwindung. Wie klingt das in Ihren Ohren?
Also wir haben eine der besten Gesundheitssysteme der Welt bei allen Defiziten. Wir haben eins der besten Schulsysteme der Welt, auch da trotz aller Defizite. Und das soll auch so bleiben. Und es darf auch noch ein bisschen besser werden. Aber wichtig ist doch, dass wir trotzdem marktwirtschaftliche Instrumente auch in dem Gesundheitssystem haben und auch im Bildungssystem beispielsweise haben, vor allen Dingen aber auch in anderen Themen haben. Weil wenn wir die nicht hätten, dann kommen wir doch in eine Planwirtschaft. Und das hatten wir schon jahrzehntelang in Deutschland.
Wissen Sie, was marktwirtschaftliche Instrumente
heißt? Es hat ehrlicherweise nie funktioniert.
Und haben Sie mal mit einer Pflegekraft gesprochen, die wirklich am Rand ist, weil sie die Patienten nicht mehr vernünftig versorgen kann?
Ja,
weil alles komplett entgrenzt ist.
Ich weiß, wie das ist.
Und sie jeden Patienten pro im Minutentakt verarzten müssen, versorgen müssen.
Und trotzdem bleibt es dabei, dass wir im Gesundheitssystem, um jetzt mal bei dem Beispiel zu bleiben, die unterschiedlichsten Akteure haben. Wir haben die Apotheken, wir haben die Pflegedienste, wir haben die Krankenhäuser, wir haben die Hausärzte und so weiter. Und wir haben nur einen bestimmten Teil an Geld, was wir verteilen können. Und da können Sie ohne bestimmte Restriktionen nicht arbeiten. Wir haben jetzt bei der Pflege zum Beispiel extrem viel gemacht. Wir haben die Löhne extrem gesteigert. So, und das finden ja auch alle richtig, ich übrigens auch. Aber es führt natürlich dazu, dass die Pflege insgesamt sehr, sehr viel teurer geworden ist. Und das spüren wir jetzt. Ich meine, der Lauterbach hatte als einzige Idee, immer nur die Beitragssätze zu steigern. Und das führt am Ende dazu, und jetzt komme ich wieder zu unserer Eingangsdiskussion zurück, dass wir Lohnnebenkosten haben, die am Ende erdrosselnde Wirkung haben werden, wenn das jetzt ungebremst so weitergeht. Und dann nützt uns die scheußliche Versorgung mit Pflegekräften nichts, wenn am Ende das ganze System nicht mehr finanzierbar ist. Und das meine ich mit Marktwirtschaft. Wir müssen das alles in einen Einklang bringen, eben weil wir kein, Gott sei Dank, sozialistisches System haben.
Wir könnten jetzt eigentlich noch das Thema Bürgergeld und auch Mindestlohn und so weiter noch ein bisschen ausführen. Aber angesichts der fortgeschrittenen Zeit würde ich gerne zum Thema Rente auch noch mal kommen. Eins der nächsten großen Themen, die uns beschäftigen müssen und beschäftigen werden. Nicht zuletzt wegen der demografischen Entwicklung, die wir haben. Schon jetzt ist es so, dass der Bund Abermilliarden jedes Jahr zuschießen muss, um die Rentenversicherung überhaupt noch hochzuhalten. Und mittendrin sagt der Generalsekretär der CDU, die mehr arbeiten sollten in diesem Land, das sind die Rentner. Liegt er da richtig?
Also wir zahlen im Augenblick jeden vierten Euro, den wir im Bundeshaushalt verausgaben, in die gesetzliche Rentenversicherung ein. Nur damit das mal klar ist. Ja. Also jeder vierte Euro, den wir als Bundesrepublik Deutschland ausgeben, auf Bundesebene, geht in die Stabilisierung der Rente. So, und jetzt ist ja nur die Frage, das kann man ja meinetwegen noch so lassen, wobei auch da man schon die Frage stellen kann, ob man so, aber ich komme jetzt nochmal auf meine berühmte demografische Entwicklung zu sprechen. Das wird sich in den nächsten Jahren nochmal alles radikal verschärfen, weil wir viel weniger Menschen haben werden, die in Arbeit sind und umgekehrt wesentlich mehr Leute haben, die sozusagen als Rentner dann auch Beitragsbezieher sind. So, und wir haben jetzt eine durchschnittliche Lebenserwartung, die Gott sei Dank dramatisch gestiegen ist im Verhältnis zu, sagen wir mal, den Gründungsjahren unserer Republik. Wir haben jetzt ungefähr 20 Jahre vom Renteneintritt, vom durchschnittlichen bis zum Versterben, wo man sozusagen Rentenbezieher ist. Und die medizinische Entwicklung, auch unsere Ernährung und unsere Lebensumstände sind ja Gott sei Dank so, dass man damit rechnen kann, dass die Lebenserwartung noch mal steigern wird. So, und deswegen ist doch die Frage, wie kriegen wir das hin, dass Menschen auch ein Stück weit länger arbeiten, weil ansonsten es ja auch aus meiner Perspektive schlichtweg unsozial ist, diese ganzen anfallenden Beitragszahlungen bei denen zu belassen, die arbeiten. So, und deswegen sagen wir möchten mit der Aktivrente Menschen motivieren, länger zu arbeiten auf freiwilliger Basis, auch wenn sie das Renteneintrittsalter erreicht haben. Und der Benefit soll sein, dass wir 2.000 Euro dann des Verdienstes erst einmal steuerfrei stellen, damit man am Ende mehr netto vom Brutto hat als vorher. Und dann zahlt man natürlich auch keine Arbeitslosenversicherung, keine Rentenversicherung. Und dann lohnt sich das Ganze. Und diejenigen, die das
wollen...
Aber
wo entlastet das denn die Rentenkasse?
Naja, weil erstmal die Rentenzahlung nicht einsetzt. Ich kriege ja dann keine Rente, wenn ich weiter verdiene. Also ich bin jetzt meinetwegen 67 oder sagen wir 65.
Also das ist, um es nochmal klarzustellen, mein Jahrgang 64 wird mit 67 in Rente gehen. Ich gehe jetzt mit 67 noch nicht in Rente, sondern arbeite einfach weiter.
Sie arbeiten noch ein Jahr länger.
Kriegt dann keine Rente für die Zeit.
Nein, aber Sie kriegen dann erstmal 2.000 Euro steuerfrei plus keine Rentenversicherung plus keine Arbeitslosenversicherung. Das kann sich gut lohnen. So, und das muss man ja nicht machen, aber es ist ein Anreiz, weil viele Menschen, das ist doch auch die Lebenswirklichkeit, die ich immer wieder gespiegelt bekomme, sagen, ich bin noch total fit, ich habe Lust, mir macht das Spaß, ich möchte noch gar nicht in Rente gehen. Also ich habe da viele Leute kennengelernt, ich weiß nicht.
Ich hatte das bisher so verstanden, dass das ein Zuverdienst ist, aber gut, dass Sie das da noch mal klargestellt
haben. Jetzt überlegen Sie noch mal.
Frau Schwertner, aber ich würde Ihnen gerne mit einem Beispiel kommen, was jetzt gerade auch groß diskutiert wurde in Dänemark. Mhm. Da wurde nämlich im Parlament mit großer Mehrheit, ohne irgendwelche größeren Proteste verabschiedet, dass zukünftig die Leute erst mit 70 in Rente gehen. Mhm. Ist das nicht auch ein Weg, den man hier gehen sollte?
Ja,
mit natürlich Ausnahmen für Leute, die 45 Jahre schon arbeiten, die schwer körperlich gearbeitet haben und so weiter. Aber grundsätzlich soll die Lebensarbeitszeit auf 70 Jahre erhöht werden.
Ja, ich bin auch überrascht, dass das unter den dänischen Sozialdemokraten auch denkbar ist. Und ich glaube, dass das auch eigentlich nicht gut ist für das auch skandinavische Wohlfahrtsmodell. Aber die haben eben im Unterschied zu den deutschen Rentnern immerhin ein hohes Rentenniveau. Also, und die haben auch Betriebsrenten in Skandinavien. Also wenn man länger arbeitet, und ich finde das trotzdem den falschen Weg, aber insgesamt ist das Rentensystem in Skandinavien und in Dänemark ein anderes. Das heißt, die Menschen gehen mit einem höheren Rentenniveau dann auch in Rente, fallen eben nicht so häufig in Altersarmut und haben eben auch noch zusätzlich Betriebsrenten. Also all das fehlt uns, weil wir einfach insgesamt ein anderes Rentensystem haben, das überhaupt nicht auf diese Nachhaltigkeit in dem Sinne baut. Insofern, ich finde die längere Arbeitszeit trotzdem falsch in Dänemark, aber man muss es, glaube ich, unter den insgesamt unter den Bedingungen von besseren Lebensbedingungen in Dänemark betrachten und dann eben auch auf dem Prinzip der Freiwilligkeit und auf die Anreize, das ist ja überhaupt nicht das Problem, sondern eben...
Aber in Dänemark, wenn ich das sagen darf, ist es ja nicht freiwillig. Da ist es ja sozusagen jetzt gesetzlich beschlossen. Übrigens mit Zustimmung der Gewerkschaften, das finde ich auch mal interessant.
Ja, ganz breite Zustimmung.
Auch die Gewerkschaften haben mitgemacht. Und die stehen exakt vor dem gleichen Problem wie wir, alternde Gesellschaft. Und wie löst man das? Und die sagen sich, und ich finde, das ist sehr rational nachvollziehbar, wenn wir diesen Wohlstand erhalten wollen, wenn wir auch unser Rentensystem in der Höhe erhalten wollen, dann müssen wir eben länger Beiträge einzahlen und das bedeutet auch länger arbeiten. Und das wiederum reduziert die Frist der Auszahlung oder die Zeit der Auszahlung und nur so kann es funktionieren.
Ja, aber Sie Menschen sagen ja, Herr auch eine vernünftige Rente. Also das ist ja schon nochmal eine andere Grunddiskussion. Und bei uns liegt das Rentenniveau unter 50%. Das ist wirklich im
europäischen Vergleich. Wenn man 3 Jahre länger arbeiten würde, dann wäre das ja vielleicht auch anders. Aber ich würde Sie dann nochmal fragen, Herr Hoppenstedt, Ihre Vorschläge sind ja jetzt erstmal das bis 48% festzuschreiben und auch bei 67 Jahren festzuschreiben. Also da tut sich ja eigentlich nichts und da läuft man ja automatisch in Schwierigkeiten, in größeren.
Sie wissen ja, wir machen eine Koalition mit den Sozialdemokraten und die haben auch ein paar harte Punkte gehabt und 48% Rentenniveau war eine davon. Eine Festschreibung des gesetzlichen Renteneintrittsalters war denen auch wichtig. Das war ja mal 2005, als die erste GroKo mit Angela Merkel begann, anders. Da ist ja das Renteneintrittsalter von 65 auf 67 angehoben worden. Und jetzt ist doch die Frage, wenn das jetzt unsere Parameter sind, unter denen wir arbeiten müssen, wie kriegen wir es trotzdem hin, entsprechend die Leute zu animieren, länger zu arbeiten. Und da, glaube ich, ist unser Modell ein sehr gutes, indem wir sagen, wir setzen Anreize, wir machen das nicht per Zwang. Und ich bin eigentlich ganz optimistisch, dass da auch was Gutes vorauskommen wird. Am Ende wird es die Realität zeigen. Wenn wir 2-3 Jahre jetzt das System haben werden, dann werden wir wissen, wie viele Leute dann tatsächlich länger arbeiten und ob es am Ende auch reicht, um unser Rentensystem dauerhaft zu stabilisieren. Die Antwort, wenn ich das so sagen darf, der Sozialdemokraten ist ja immer gerne, also einfach noch mehr Steuern da rein zu buttern. Und das wird es, wenn wir noch ein bisschen Zukunft hier in Deutschland organisieren wollen, mit Forschung, mit Technologie und Ähnlichem, wird das nicht funktionieren.
Später, wir kommen quasi schon zum Schluss der Sendung. Die Frage, die sich letztendlich dann stellt, ist ja, ob wir dieses Sozialstaatsniveau ohne Einbußen werden fortführen können oder ob wir nicht ehrlich sein müssen und sagen müssen, nein, ohne Abstriche geht das eigentlich gar nicht.
Ich glaube, dass wir uns eben eigentlich ehrlich machen müssen, wer diesen Wohlstand erarbeitet und nach wie vielen Arbeitsjahren, zum Beispiel nach 40 Jahren, man wirklich abschlagsfrei in Rente gehen kann und davon leben können sollte. Also im Prinzip braucht es also wirklich eine echte Rentenreform, also eine, die jetzt nicht einfach mal 2-3 Jahre so minimals was probiert und dann versucht, was daran zu lösen, sondern es sind wirklich tiefergehende Probleme im Rentensystem, tiefergehende Probleme in der deutschen Industrie, wirklich an den Kernpunkten. Und die löst man nur durch wirklich mutige Programme, Reformprojekte. Und das sehe ich überhaupt in dieser Regierung wirklich gar nicht. Und damit den Mut zu haben, zu sagen, zu gucken, wo liegt eigentlich wirklich das Geld? Wo müssten wir was umverteilen? Von oben nach unten? Was wäre eigentlich wirklich gerecht? Ich glaube, das würde die Probleme viel eher angehen, als jetzt eben an diesen kleinen Stellschrauben zu drehen.
Werden wir ohne Wohlstandseinbußen unser Sozialstaatsniveau halten können, wenn wir nicht zum Beispiel mehr und länger arbeiten?
Also ich finde, ich komme noch mal zu dieser Work-Life-Balance. Ich finde, das ist ein komischer Begriff, weil so künstlich unterschieden wird zwischen der Arbeit auf der einen Seite und dem schönen Leben auf der anderen Seite. Arbeit ist integraler Bestandteil des Lebens und in den allermeisten Fällen doch auch etwas, was bereichert und was Menschen auch gerne machen. Also ich kenne ganz viele Leute, die sehr gerne zur Arbeit gehen. Und ich will dafür werben, dass wir wieder ein bisschen mehr Spaß an der Arbeit auch haben und die nicht immer so verteufeln und so tun, als wenn das jetzt ein großes Übel wäre.
Also muss das Mindset sich da ändern?
Das Mindset muss sich ändern, die Einstellung muss sich auch wieder ändern. Als ich mal jung war, gab es so ein Lied, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Und das war so ein bisschen was Verbindendes, weil irgendwie quer in der Republik sich da jeder wiedergefunden hat. Und da müssen wir wieder ein Stück weit hin. Und wenn wir dann entsprechende Anreize setzen, bin ich sehr zuversichtlich, dass wir auch wieder mehr Arbeit hinbekommen. Und wenn wir mehr Arbeit hinbekommen, dann haben wir eine sehr gute Chance, dass wir unseren Wohlstand, den wir, wie gesagt, in den letzten Jahrzehnten so aufgebaut haben, auch in die nächsten Jahrzehnte rüber retten können. Darum muss es doch gehen.
Ich bedanke mich sehr herzlich für diese angeregte Diskussion bei Hendrik Hoppenstedt, parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-CSU-Fraktion, und bei Ines Schwertner, Vorsitzende der Partei Die Linke. Herzlichen Dank. Sehr kontrovers wurde diskutiert. Ich denke, das Thema wird uns auch noch eine ganze Weile beschäftigen. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihr Interesse und fürs Zuschauen. Das ganze Phoenix-Team bedankt sich bei Ihnen, wünscht Ihnen noch einen schönen Abend bei Phoenix. Morgen um 22:15 Uhr sehen Sie an dieser Stelle die Phoenix-Runde. Und ich wünsche Ihnen noch einen informativen Abend bei Phoenix. Vielen Dank.